Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Dominik Weber. Ich bin mit diesen jungen, bald schon erwachsenen, ja, man weiß nicht recht, soll man nur Teenager sagen, soll man erwachsene Männer und Frauen sagen. Es ist so eine schwierige Phase. Ich bin mit denen jahrelang unterwegs gewesen. Ich bin Schreiner von Beruf, mache jetzt ein Theologiestudium und darum stehe ich da vorne. Sie haben mich gefragt, ob ich für sie Predigt mache. Und das Thema der Predigt ist Gottes Führung im Alltag. Und wie das so ist, habe ich natürlich jetzt den Pointer verlegt.
Genau, danke.
Genau, Gottes Führung im Alltag. Was heisst das eigentlich? Was verstehen wir unter Gottes Führung? Wenn wir in der Bibel schauen, dann sehen wir verschiedene Arten, wie Gott führt. Wir erleben, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausführt. Mit einer riesigen Feuersäule, die vom Himmel oben runterkommt in der Nacht und mit einer Wolkensäule, die am Tag vorausgeht und dem Volk Israel sagt, wo sie durchgehen sollen. Wir lesen aber in der Bibel auch Geschichten von Menschen, die Träume hatten, von Menschen, die einen Eindruck hatten. Vor einem Jahr bin ich schon da gestanden und habe der Undi-Klasse vom letzten Jahr gesagt, was Gottes Führung sein könnte. Und ich habe ihnen schon dazu mal gesagt, eigentlich wisst ihr schon, was Gott von euch will. Weil Gottes Führung braucht man eigentlich nur, wenn man nicht weiss, was Gott will. Aber gleich stehen wir immer in dem Zweifel, ja, was will jetzt Gott genau? Will jetzt Gott, ob ich Schreiner werden oder gescheiter Informatiker? Will er, dass er ein Studium anfangen? Oder vielleicht einfach mal Zeit verbringen? Vielleicht ein Auslandssemester machen? Gerade in eurer Phase, wo ihr noch am Anfang steht, wo ihr anfangen müsst, selber entscheiden, was ihr mit eurem Leben anfangt, ist das etwas mega Schwieriges. Und ich verstehe, dass ihr das fragt. Aber ich will auch euch sagen, ihr wisst es eigentlich schon. Der Dominik Jürgens hat mich gefragt, ob ich für ihn so Lifehacks hätte. Aber was ist ein Lifehack genau? Und jetzt kommt die nächste Challenge. Genau, wir schauen jetzt mal, was so ein Lifehack überhaupt sein kann. Genau, das war jetzt einfach mal so ein Lifehack gewesen. Ich habe da ein Hobelspäh. Sind wir ehrlich, wer braucht so einen halbpatzigen Lifehack, wenn er einen Staubsauger hat? Nehmen wir noch von der anderen Seite. Mach es dann nach der Predigt noch ganz sauber. Wir haben hier den Nachteil vom Teppich. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, wir suchen immer nach einer alternativen Lösung, wie wir es auch anders lösen können. Aber den Staubsauger müssen wir nicht mehr erfinden. Und sind wir ehrlich, die Bohrmaschine, die den Computerlüfter mit Heißleim draufgeklebt worden ist und dann nachher die PET-Flasche drüber gestülpt ist, ist nicht wirklich effektiv. Wieso macht man so etwas? Ich muss euch vielleicht sagen, ich tue euch jetzt ein bisschen herausfordern, das, was ihr als Lifehacks euch erhofft, gibt es so nicht. Und ich möchte heute eine Geschichte anschauen, wo wenig Jahre nach Jesus' Tod passiert ist. Die Geschichte steht in der Apostelgeschichte. wir müssen vielleicht noch schnell einmal erklären, was ist die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der ersten Christen, wenn wir so wollen. Christen hat es gar noch nicht wirklich gegeben. Es waren die, die einfach an Jesus geglaubt haben, aber sie waren eigentlich auch noch Juden. Aber der Einfachheit halber sage ich ihnen einfach Christen und ich bleibe bei dem. Und wir gehen. Genau. Vielleicht auch noch schnell etwas, was ich noch vergessen habe. Mit Gottes Führung ist es wie mit unseren Träumen. Der Satz oder das, was jetzt kommt, werdet ihr immer wieder von mir hören. Ein Partner, ein Haus, 1,5 Kind und 2 Autos. Viele Jugendliche werden mir darauf antworten, wenn ich sie frage, was ist dein Traum für dein Leben, werden mir das sagen. Und ich will euch sagen, mit Gott ist es genau gleich. Wie mit einem Partner, einem Haus, 1,5 Kind und 2 Autos. Schweizer Schnitt. Genau. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall auf Jerusalem. Wo ist Jerusalem genau? Wir sehen es hier auf der Karte. Da ist Jerusalem. Das war der Ort im Alten und Neuen Testament, auch heute noch, wo die Israeliten ihre heiligen Städte haben. Also sprich, heute ist es noch Klagemauer. Früher ist der Tempel da gestanden. Es war der Ort, wo das Zentrum des jüdischen Denkens eigentlich war. Der Tempel war da, der hohe Priester war da, der hohe Rat. Also die ganze Regierung ist dort gehockt und hat entschieden und hat gemacht. Und wir sind jetzt etwa im Jahr vielleicht 35 nach Christus. Da hat es etwa so ausgesehen. Wir sehen, da ist der Tempel. Der war abgrenzt, zum Beispiel die, die nicht aus jüdischer Herkunft waren und Juden waren, haben nicht ganz rein dürfen. Frauen haben nicht ganz rein dürfen. Und das ist jetzt etwa Jerusalem, ziemlich genaues Modell, zur Zeit 35 nach Christus. Da war der Palast des Königs. Und in dieser Stadt hatten etwa 40.000 Leute Platz gehabt. Aber die Stadt hat auch, eben gerade weil sie das Zentrum war, eine mega Schwierigkeit gehabt. Viele Menschen sind aus der Verbannung zurückgekommen auf Jerusalem. Da hat es Leute gehabt, die noch nie in Israel waren. Und die sind heimgekommen. Ihre Heimat sind Juden gewesen, aber gleich irgendwie haben sie eine andere Kultur mit sich mitgebracht. Der griechische Einfluss, zur damaligen Zeit starken Einfluss gewesen, hat auch südische Denken angefangen zu verändern. Die Römer waren Besetzer von Israel. Ihnen hat alles gehört. Und sie waren eine Macht und haben Jerusalem kontrolliert. Und für die Juden war das etwas mega Schlimmes, weil sie nicht einfach machen können, was sie wollen. Sie mussten immer die Römer fragen. Die Wirtschaft war durch den Zustrom an so vielen Menschen völlig überfordert. Vielleicht könnte man das heute mit Griechenland vergleichen, wo einfach Flüchtlinge kommen und das Land weiss nicht, was machen. Und so ist es auch Jerusalem gegangen. Jerusalem hat nicht gewusst, was sie mit all diesen Menschen machen sollen, die kommen. Die ein anderes Denken drin bringen. Und in diesem Jerusalem hat es eine Gemeinde gegeben. Eine Gemeinde mit, eben ich sage denen jetzt Christen. Sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Es hat Arme, es hat Reiche gehabt. Es hat jüdisch Herkommende gehabt, die schon immer in Jerusalem gelebt haben. Es hat solche gehabt, die aus der Verbannung heimgekommen sind. Arme, Reiche, alles war zusammen gewesen, an einem Ort, in einer Gemeinde. Sie haben zusammen gelebt, sie haben viel verkauft und haben das Geld den Armen gegeben. Und wie das so ist, wenn viele Menschen zusammenkommen, es gibt Streit. Und der Streit war, dass die griechischen Christen, also die aus griechischer Herkunft, haben gesagt, hey, unsere Witwen werden nicht genug versorgt. Die jüdischen Witwen kommen viel mehr über wie wir. Wir wollen Gleichberechtigung. Wir wollen auch, dass unseren Leuten geschaut wird. Und die Gemeinde ist zusammengekommen. Die Apostel haben miteinander beratschlagt, ja, was sollen wir machen? Und sie haben miteinander geredet und haben gesagt, wisst ihr was? Sucht euch 7 Leute aus. 7 Leute, die sich um das kümmern sollen. Die den Witwen gerechtes Essen verteilen. Und man hat 7 Leute gefunden. Wahrscheinlich sind das auch griechische Christen gewesen. Es war ein mega Eingeständnis, das die Juden gemacht haben, dass man nicht von ihren Leuten nimmt, sondern dass man von den anderen Leuten nimmt. Von denen, die ja eigentlich zugezogen sind, die eigentlich nicht das Recht haben, um in Jerusalem zu wohnen. Und die Gemeinde hat viel Gutes da in Jerusalem. Und ein Mann ganz speziell, ich sage seinen Namen bewusst noch nicht. Der Mann, von dem heisst es, er hat Zeichen und Wunder da. Und er hat jederzeit versucht, das Richtige zu tun. Wie auch ihr jederzeit wollt das Richtige tun. Darum ist das Thema vom heutigen Tag. Weil ihr wollt das Richtige tun. Aber wie das so ist, wenn ein Mensch, ein guter Mensch, plötzlich an Ansehen gewöhnt, es gibt auch viel Nieder. Und das hat es gegeben. Und zwar sind die griechischen Juden sind gekommen und haben mit ihm diskutiert und haben gesagt, ja, weißt du, wie ist das da mit dem Mose und so. Und der Mann hat aber noch etwas mehr gehabt, nämlich er hat Jesus gekannt. Und in den Diskussionen haben die griechischen Juden nie eine Chance gehabt gegen den Mann. Weil er ihnen einfach überlegen war, weil er einfach die besseren Argumente gehabt hat. Und sie haben einen Plan geschmiedet. Sie haben Leute angestachelt und haben gesagt, hey, die haben ein paar Gerüchte über ihn verbreitet. Sagen, er hat etwas gegen Gott gesagt, er hat etwas gegen den Mose gesagt. Und das war etwas vom Schlimmsten gewesen, was passieren hätte können, wenn man einem sagt, hey, du hast etwas gegen den Mose und gegen Gott gesagt. Und so ist es passiert, dass der Mann vor den Hohen Rat geführt worden ist. Der Hohe Rat, das ist politisch, religiös Führung von den Juden. Und sie haben sich das Argument angehört und haben dann den Mann gefragt, stimmt das, was man von dir sagt? Hast du gegen Gott und gegen den Mose geredet? Und an dem Punkt könnte man sagen, nein, hat er nicht. Er hätte einen einfachen Ausweg gehabt, indem er einfach sagt, nein. Aber er hat sich dann dazu entschieden, um eine riesen Rede zu halten. Und er hat dem Höheren Rat, der religiösen Führung, hat er gesagt, wie das genau ist. Und am Schluss sagt er ihnen noch, und all die Propheten, die wir bis jetzt hatten, die Männer von Gott, all die haben ihr umgebracht. Die Menschenmenge hat das gelangt und sie haben angefangen zu schreien, haben sich die Tore zugegeben, dass sie nichts hören müssen. Und wo der Stephanus ruhig war, haben sie ihn vor die Stadt geschleift, in lautem Schreien und alles. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Sie haben Pflastersteine genommen und haben die Steine auf den gerührt, bis er tot war. Super Geschichte, he? Gottes Führung. Also wenn ihr auf Gott hört, dann werdet ihr gesteinigt. Nein, das will ich nicht sagen. Ich will die Geschichte von hinten anfangen. Und zwar will ich von hinten anfangen. Die Menschenmenge hat sich entschieden, um den Stephanus zu steinigen. Ich werde nur gewisse Texte einblenden. Ich werde nicht viel die ganzen Texte einblenden, nur einfach gewisse Stellen aus der Bibel. Die wollen, ihr könnt es nachlesen, müsst nicht. Ist Luther Übersetzung. Und ich habe am Anfang gesagt, ein Partner, ein Haus, eineinhalb Kind und zwei Autos. Und ich habe gesagt, mit Gottes Führung ist es wie mit euren Träumen. Stephanus hat sich entschieden. Er hat eine klare Entscheidung gehabt, wo er gesagt hat, ich will mit Gott den Weg gehen. Die Entscheidung war da. Und wir sehen, was ist bei den Leuten rundherum war. Sie wollten nicht hören. Sie haben nicht wollen. Der Stephanus hatte die besseren Argumente gehabt. Aber gleich, sie haben ihm nicht wollen zuhören. Sie haben keine Entscheidung gehabt. Der Stephanus hat bis zum Schluss durchgezogen und er ist gestorben. Und währenddem, dass er gesteinigt wird, ist er nicht sauer auf die Menschen, sondern er schaut in den Himmel und er sagt, nimm meinen Geist auf, Herr. Sein Fokus war auf dem, was da oben ist. Ich mache das jetzt bildlich mal an, ob man jetzt anschauen will oder nicht. Sein Fokus war auf Gott. Er hat jederzeit auf Gott geschaut. Egal, wie es ihm gerade gegangen ist. Er hat die Entscheidung gehabt und er hat die Leidenschaft gehabt. Und das Krasse finde ich, dass er am Schluss sogar noch sagt, hey, und rechne ihnen die Schuld nicht an. Und so ist das auch mit einem Partner. Wenn ihr von einem Partner träumt, dann muss ich euch sagen, dann müsst ihr euch für den entscheiden. Und es werden Zeiten kommen, die nicht so rosig sind. Wo ihr vielleicht das Gefühl habt, es rühren Menschen Steine um auf euch. Und wenn ihr Gottes Führung haben wollt, dann müsst ihr euch dafür entscheiden. Und einfach so als Tipp, es geht viel besser, wenn ihr eine Leidenschaft dafür habt, als wenn ihr eigentlich gar nicht genau wisst, wieso macht ihr das alles. Das Nächste. Vom Stephanus heisst es, er war voll von Gnade und Kraft. Und als er vor dem Rat gestanden ist, hat es geheissen, sein Angesicht hat geleuchtet wie vom Engel. Oder es hat ein Engel gleich sein Angesicht gehabt. Mit dem Haus ist das genau das Gleiche. Der Stephanus hat Kraft bekommen. Wenn ihr ein Haus habt, dann wollt ihr eine Sicherheit. Aber es ist auch ein Risiko. Ihr wisst nicht, habt ihr immer genug Geld, sind ihr plötzlich arbeitslos, vermögt ihr so? Bei Gott ist das genau das Gleiche. Wenn man mit Gott einen Weg gehen will, weiss man nicht, was in zwei Jahren passieren wird. Es kann sein, dass plötzlich etwas einem völlig erschüttert. Aber es heisst, der Stephanus war voll von Gnade und Kraft. Gott ist bei dem dabei und er gibt uns das, was wir brauchen. Er gibt uns Sicherheit, er gibt uns Halt. Und dann, wie hat das mit diesen eineinhalb Kind zu tun? Kind sind meiner Meinung nach ein mega Gewinn fürs eigene Leben. Dass ich mit euch so viele Jahre unterwegs war, mal mehr, mal weniger, hat für mich auch damit zu tun, dass ihr ein Gewinn seid. Nicht, weil ihr einfach kleine Kinder seid, sondern Weil ihr Menschen sind, weil ihr wertvoll sind, weil Gott euch geschaffen hat und weil ihr mir auch viel beibringt, ohne dass ihr es merkt. Und das genau Gleiche ist es mit Gott. Wenn du dich für Gott entscheidest, wird einfach ein Gewinn daraus entstehen. Du wirst Kraft haben. Du wirst ein anderer Mensch. Und jetzt kommt der Teil, den ich am kühlsten finde. Vom Stephanus heisst es, ein Mann voll von Glauben und Heiligen Geist. Das ist wie ein Auto. In dem Fall auch zwei. Irgendwann wird das zum Selbstläufer. Irgendwann bist du so tief mit Gott unterwegs, dass du automatisch Gottes Willen erkennst, dass du merkst, was Gott von dir will. Am Anfang ist es Lernen. Es ist ein Zähsein, Drahsein. Es ist nicht immer schön. Aber irgendwann weißt du, wer der Gott ist und was er für dich gemacht hat. Und es ist nicht mehr gleich zäh. Es ist immer noch zäh. Aber es ist nicht mehr das Gleiche, weil du hast Geschichten mit Gott erlebt. Du bist dran gewesen und du gibst nicht auf. Auch wenn du das Gefühl hast, dass Steine von dir überall rundherum fliegen. Ein Partner, ein Haus, 1,5 Kinder und 2 Autos. Träumet davon. Aber verliert nie den Blick auf das da oben. Und wenn es einen Lifehack gibt, wenn es überhaupt so etwas gibt, dann ist es, dass ihr das Ziel vor Augen habt. Und das Ziel ist Gott. Das ist nicht das Haus, sondern das ist das, was nach dem kommt. Bleibt täglich bereit, um euch führen lassen von Gott. Ich weiss, vielmal haben wir das Gefühl, es müsste doch eine Feuersäule kommen oder Gott müsste mir doch helfen bei dieser Entscheidung. Aber es wird vielmal nicht so sein. Es wird zum meisten Mal nicht so sein. Und ich möchte euch ermutigen, bleibt dran. Und wenn es am Morgen nur ist, dass ihr aufsteht und betet und sagt, hey Gott, heute bin ich bereit, um etwas mit dir zu erleben. Heute bin ich bereit, um mich von dir führen zu lassen. Es ist nicht immer einfach. Und ich möchte euch die Auswirkungen von dem Ganzen zeigen. Dafür nehme ich jetzt mal ein bisschen anderes Geschichtli. Auf Instagram gibt es so einen Dude, also so einen Typ. Die einen kennen den von uns in der Gemeinde. Da in der Gemeinde gibt es einen jungen Erwachsenen, der ist Feuer und Flamme. Der ist Feuer und Flamme für seine Töpf. Der gibt alles. Und wenn es ihn auf den Latz rührt, dann flickt er den Töpf wieder. Und es ist ihm egal, was die anderen sagen. Er ist Feuer und Flamme. Töpf sind ein grosser Teil von seinem Leben. Und seine Leidenschaft für die Töpf hat dazu geführt, ich will nicht sagen, er ist alleine mit daran schuldig, aber er ist nicht alleine daran schuldig, aber er ist mit daran schuldig, dass wir in den letzten 3 Jahren etwa gleichaltrige Leute hatten, die angefangen haben, Töpfe zu fahren. Weil er die Leidenschaft hat. Und genau so glaube ich auch, dass das für euch ein Leben entscheidend ist. Wenn ihr die Leidenschaft habt, wie der Stephanus, wo ihm egal ist, was die anderen sagen, wo ihm klar ist, was er sagen will, wenn ihr die Leidenschaft für Gott habt und so ein Feuer habt, wie der Mann für die Töpfe, dann wird auch euer Leben eine mega Frucht tragen. Und es werden Leute durch euch zum Glauben kommen, weil ihr die Leidenschaft habt. Und vielmal merkt ihr es wahrscheinlich gar nicht, was ihr eigentlich alles tut. Ich bin 17 Jahre hier in der Gemeinde. Ich habe etwa 10 Jahre lang hier einfach gearbeitet und ich habe das Gefühl gehabt, ja, ich mache einfach Jugendarbeit oder Kinderarbeit. Es sind 17 Jahre vorbei. Der Dominik Jürgens war bei mir in der Ameisli, wo er noch im Kinski war, mit der Schnudernase. Und heute bin ich stolz auf ihn. Und ich weiss, es hat sich investiert, weil ich meine Leidenschaft, die ich habe für Gott und die Menschen, weil ich die gelebt habe und mich darin investiert habe, in das Reich, in Gott, weil ich mich in Gott investiert habe. Wenn es etwas gibt, das ich euch mitgeben will, wenn es ein Lifehack ist, dann ist es genau das. Bleibt dran, bleibt leidenschaftlich und sind täglich bereit, um euch von Gott führen zu lassen. Und der Unti-Abschluss hat noch ein Lied gewünscht. Es wird als Video kommen. Das Lied heisst «Gott allein weiss». Es ist ein düsteres Lied. Man könnte es meinen, aber eigentlich ist es auch ein Lied, das einem Hoffnung geben kann. Es ist auf Englisch, God Only Knows. Und ich will kurz einfach sagen, um was es geht. Gott allein weiss, wo du durchgegangen bist. Gott allein weiss, wie du dich fühlst in deinem Inneren. Gott allein weiss, was du durchmachen hast müssen. Und um das geht es in diesem Lied. Und es heisst, und Gott hat Liebe für dich.